Heute habe ich eigentlich zum Ziel, das Bibelverständnis etwas zu fördern. Freude und Zugang zu der Bibel, zu den Aussagen, zu den Geschichten der Bibel etwas zu vermitteln. Dazu möchte ich Kolosser 4, Vers 9 zitieren. Ich empfehle euch, diesen Text zu Hause noch einmal zu lesen und vielleicht ein paar Verse vorher und nachher. Mit Tychikus zusammen schicke ich Onesimus, der ja zu euch gehört. Auch ihn schätze ich als treuen und lieben Bruder. Beide werden euch alles erzählen, was hier geschehen ist. Ganz einfach. Simple Sache. Aber warum steht das in der Bibel? Was interessiert uns das? Wir erfahren hier von einem Onesimus. Er soll zusammen mit Tychikus von den Ereignissen erzählen, welche Paulus erlebt hat in der vergangenen Zeit. Onesimus wird im Brief von Paulus an die Kolosser als einer von ihnen bezeichnet. Onesimus muss also ein Kolosser gewesen sein, einer eben von ihnen. Jedenfalls war er der Gemeinde, an die der Brief geschrieben ist, muss er bekannt gewesen sein. Dann bezeichnet Paulus den Onesimus als treuen und lieben Bruder. Das ist in der Bibel die Bezeichnung für jemanden, der auch an Jesus Christus glaubt. Onesimus ist so wie Paulus und die Gemeindeglieder der Kolosser nicht nur ein Nachfolger, also einer, der Jesus nachgegangen ist, er ist auch in die Familie Gottes integriert worden, von Gott selber. Er ist durch das Wirken des Geistes Gottes ein Kind Gottes geworden und darum eben für alle anderen Christen, was? Ein Bruder, eine Schwester geworden. Also er ist ein Bruder geworden, aber es gibt ja noch Schwestern, oder? Wir vernehmen im Kolosserbrief, dass Paulus zu der Zeit, als er Onesimus nach Kolossea schickte, selber in der Gefangenschaft gewesen ist. Das steht im Kolosserbrief eben aus der Apostelgeschichte 25. Also man kann ja jetzt weiter schauen in der Bibel und in der Apostelgeschichte 25 wird auch davon berichtet, Vers 11, da steht, dass er als römischer Staatsbürger von seinem Recht Gebrauch gemacht hatte, sich auf den Kaiser zu berufen. Man hatte ihn angeklagt und eigentlich verurteilen wollen und als es nicht mehr anders ging, hat er sich auf den Kaiser berufen. Römische Staatsbürger konnten nicht irgendwo abgeurteilt werden. Sie mussten, wenn sie das wollten, vom Kaiser beurteilt werden. Also wurde er nach Rom gebracht, dieser Paulus, und er musste sich dort verantworten und zunächst auf die Verhandlung warten. Gemäß Apostelgeschichte 28 bleibt Paulus in einem gemieteten Haus, so steht es, als Gefangener des römischen Kaisers. Heute würde man sagen, er hatte Fußfesseln, so elektronische. Damals waren mit ihm zusammen ein, zwei Soldaten des Kaisers. Positiv war, dass er während der Gefangenschaft Leute empfangen durfte. Diese begrenzte Freiheit, die hat Paulus genutzt zum Predigen, Lehren und Briefe schreiben. Paulus hatte wohl hier viel Ruhe und Zeit, um über seinen Herrn, wunderbaren Jesus, nachzudenken. Vier Briefe des Neuen Testamentes sind in dieser Situation entstanden. Nun überbringen also Tychikus und Onesimus Nachrichten, Briefe von Paulus. Da gibt's eine Karte. Wahrscheinlich haben sie gleich mehrere Briefe gleichzeitig überbracht. Da zum Beispiel den Brief an die Epheser und eben auch den Brief an die Kolosser. Damit hat es sich. Mehr wissen wir nicht. Wer war dieser Onesimus? Wie ist er nach Rom gekommen? Was ist geschehen? Von all dem erfahren wir nichts hier im Kolosserbrief. Es ist mehr ein Hinweis, eine Bestätigung eines Ereignisses, aber mehr erfahren wir im Kolosserbrief nicht. Weiß jemand, was man zu tun hat? Ist das alles? Können wir nach Hause gehen? Da ist ein Profi, ja? Sehr gut. Nein, das ist gut, wenn man das weiß. Sehr gut. Ja, man muss den Brief an Philemon lesen, weil der Brief an Philemon ist genau aus diesem Grund entstanden, weil da Paulus jemanden geschickt hat. Ich erläutere das noch. Also, wir erfahren im Philemon-Brief einiges über die beiden Männer. Ich lese aus Philemon, Philemon ist ein kleiner Brief, nur etwa 20, 21 Verse, und da lese ich ein paar Verse daraus. Es geht um deinen Sklaven Onesimus, das schreibt Paulus, an Philemon. Es geht um deinen Sklaven Onesimus, der hier durch mich zum Glauben an Christus gefunden hat und für mich deswegen wie ein Sohn geworden ist. Möglich, dass er früher seinem Namen keine Ehre gemacht hat und für dich nichts besonders nützlich gewesen ist. Aber wie viel Nutzen kann er nun dir und mir bringen? Ich schicke ihn jetzt zu dir zurück, mit ihm mein eigenes Herz. Gibt's eine kleine Pause, also Verse dazwischen. Onesimus kommt jetzt nicht nur als dein Sklave wieder. Du wirst viel mehr an ihm haben, einen geliebten Bruder. Das ist er schon für mich gewesen. Wie viel mehr wird er es für dich sein? Er gehört ja zu dir als Mensch und auch als Christ. Wenn ich also dein Freund und Bruder bin, dann nimm Onesimus auf, als würde ich selbst zu dir kommen. Sollte dir durch seine Flucht irgendein Schaden entstanden sein, oder sollte er dir etwas schulden, dann stell es mir in Rechnung. Ich werde es bezahlen. Dafür bürge ich hier mit meiner Unterschrift. Was du mir allerdings schuldest, weil du durch mich zum Glauben an Jesus gefunden hast. Davon will ich hier gar nicht reden. Philemon, mein lieber Bruder, bereite mir doch diese Freude und erfülle meine Bitte, weil wir beide an den Herrn glauben und durch Jesus Christus verbunden sind. Ich schreibe dir im Vertrauen darauf, dass du dich nach mir richten wirst. Ja, ich bin sicher, du wirst noch mehr tun, als ich von dir erbitte. Philemon-Brief, kaum gelesen. Aber extrem interessant, weil man zwischen den Zeilen lesen kann und weil er brisante Themen enthält, die fallen nicht sofort auf. Interessant, interessant. Onesimus war was? Er war ein Sklave. Nicht nur das, ein entflohener Sklave. Vers 18. Das zweite Jahrhundert vor Christus gilt als Blütezeit der römischen Sklavenschaft. Die erfolgreichen Kriege gegen Karthago und das griechische Seleukidenreich brachte eine Art Geldschwemme über Rom und ganz Italien. Allein Karthago musste als Kriegsentschädigung 655 Tonnen Silber entrichten. Nur als Kriegsentschädigung. Das ist die Kriegsbeute nicht dabei, sondern das ist nur Entschädigung. Außerdem mussten die besiegten Gegner, wurden sie versklavt, falls sie keine lukrativen Alternativen bieten konnten. Also die Besiegten mussten ihre eigenen Leute freikaufen. Könnt ihr euch vorstellen, was da gegangen ist? 168 vor Christus kam es zu einem Preisverfall durch Massenversklavungen. Allein 15.000 Epiroten auf dem Markt, also allein 15.000 Epiroten auf den Markt kamen. Außer durch militärische Aktionen wurde der Markt auch durch organisierte Räuber und Piraten gespeist. Hinzu kamen der individuelle Menschenraub und die Aufnahme von Findelkindern und der Verkauf von Kindern. Kennen wir übrigens alles in der Schweiz, oder? Daraus wurde die Sklaven Situation also entstand dort. Gut möglich, dass Onesimus einmal zu diesen Findelkindern oder eben verkauften Kindern gehört hatte, weil ja, es heißt, er ist einer von ihnen. Am meisten Sklaven wurden übrigens im Bereich der Getreide- und Viehwirtschaft gebraucht. So kam es, weil der Markt so überfüllt war, kam es in der Landwirtschaft zu einer Verelendung des Kleinbauerntums in Italien. Die Kleinbauern hatten keine Chance gegen diese Großbauern, die mit Hunderten, Tausenden von Sklaven wirtschaften konnten. Die Gründe für die Flucht von Onesimus werden nicht wirklich deutlich. Wir erfahren also nicht, warum er geflohen ist. Möglicherweise hat er bei seiner Flucht auch noch einen Griff in die Kasse seines Herrn gemacht, denn es heißt ja, es sind dem Philemon Kosten entstanden. Aber es sind alles Hypothesen. Wir wissen auch nicht, warum sich der entflohene Sklave ausgerechnet an Paulus gewandt hat, der zudem selbst in Untersuchungshaft gesessen hat. Also so spezielle Verhältnisse. Paulus, es steht fest, ich möchte aufzählen, was feststeht. Das andere wissen wir nicht genau, aber jetzt, was feststeht, Paulus konnte diesen entflohenen Sklaven zu Jesus führen. Das wird deutlich mehrfach gezeigt. Und das zweite ist, Paulus schickt den entflohenen, den entlaufenen Sklaven zurück in seine Heimat. Also zurück in die Sklaverei. Krass, oder? Vielleicht sogar komisch für uns, aus heutiger Sicht unverständlich. Was bedeutet diese Reaktion von Paulus? Hält er die Sklaverei für gut oder was ist los? Ist Christsein Unterwerfung? Wenn du Christ bist, musst du dir nachher alles gefallen lassen oder was? Also ihr merkt, da stecken viele, viele Fragen dahinter und ich werde nachher am Nachmittag mit der Angelika wieder gute Diskussionen haben, genau. Nein, Christsein bedeutet nicht Unterwerfung. Sicher nicht. Paulus hat Sklaverei nicht für gut gehalten. Kolosser 3, Vers 11 steht, es ist unwichtig, ob einer Grieche und Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ob er aus einem anderen Kulturkreis oder aus einem Nomadenvolk stammt, ob er ein Sklave oder Herr ist, wichtig ist einzig und allein Christus, der in allen lebt. Ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Im Galaterbrief, ich lese das bewusst auch noch, Kapitel 3, Vers 27, steht Ähnliches, nur damit es deutlich wird, die Haltung von Paulus. Ihr gehört zu Christus, denn ihr seid auf seinen Namen getauft. Jetzt zählt nicht mehr, ob ihr Juden oder Griechen, Sklave oder Freie, Männer oder Frauen seid, in Jesus seid ihr alle eins. Also ist klar, Paulus war nicht für die Sklaverei. Es geht in unserer Geschichte so irgendwie um Macht und Herrschaft und den auch gleichzeitig den christlichen Anspruch von Gleichwertigkeit. Sklaverei ist aus christlicher Sicht keine Option. Bei aller Klarheit, mit der Paulus davon spricht, so tritt er aber dennoch dem Philemon nicht entgegen mit, das ist falsch, sondern er bittet ihn, er bittet den Philemon doch, den Onesimus in christlicher Haltung aufzunehmen, ohne flammendes Plädoyer gegen die Sklaverei. Und man kann sich natürlich die Frage stellen, warum wohl? Warum ist das so, dass Paulus sich so verhält? Da gibt es ein paar Erklärungen, aber die sind nicht, die wissen wir nicht. Aber es lohnt sich vielleicht so in leichter Art und Weise ein bisschen darüber nachzudenken, was da geschehen ist. Ich denke, dass die frühen Christen das Himmelreich, die Wiederkunft Jesu in greifbarer Nähe sahen. Das ist ein anderes Thema für eine andere Zeit, aber die dachten, sie erleben noch, wie Jesus wieder vom Vater zurückkommt und sein Reich auch auf der Erde manifestiert. Deshalb, denke ich, waren auch für sie der Umsturz der gesellschaftlichen Verhältnisse nicht so wichtig gewesen. Aus heutiger Sicht ist das irgendwie ein verstörendes Versäumnis. Aber es ist nun einmal so. Ich denke, dass Entsolidarisierung und Arbeitslosigkeit, Armut, soziale Ungerechtigkeit auf der ganzen Welt, dass sich die Gemeinde da nicht einfach raushalten kann. Wir haben als Christen eine Verantwortung für andere Menschen, insbesondere für Menschen, die in Sklaverei sind. Wir lesen ja andauernd auch in den Zeitungen von den Verhältnissen in der Schweiz. Sexualsklaverei und so weiter ist extrem, was da abgeht. Und da kann sich die Gemeinde nicht raushalten und tun, wie wenn sie nichts wusste. Schließlich hat nicht jeder Sklave einen Paulus zum Freund, der alles unternimmt, damit es für ihn nicht so schlimm wird. Es gibt so eine Geschichte, eine Legende von Onesimus, dass er dann Bischof geworden sei von Ephesus und von Byzantinium und später dann aber den Märtyrertod gestorben sei. Das ist aber Legende, oder? Ein weiterer Punkt, warum vielleicht Paulus das so gemacht hat, ist, dass damals im Vordergrund nicht die persönliche und gesellschaftliche Befreiung im Vordergrund stand, sondern die Freiheit in Jesus, die innere Freiheit, das, was Gott in unserem Leben tun kann, Freiheit vor der Gewalt, vor der Macht, der Schuld und Sünde, Freiheit vor dem Gesetz, das waren sicher sehr, sehr vordringliche Themen. Daraus, in der inneren Freiheit, daraus erwächst dann auch äußere Befreiung. Das kennen wir ja selber bei uns und auch bei unseren Kindern, so dieser Effekt. Vielleicht noch ein anderer Aspekt, warum Paulus so reagiert hat in der Geschichte, passt so einiges eben nicht ganz zusammen. Dass der entflohene Sklave Onesimus unbehelligt geblieben ist, ist zum Beispiel etwas, vielleicht etwas Komisches. In Rom ist die Fahndung nach entflohenen Sklaven im ersten Jahrhundert, also genau in dieser Zeit, weitgehend perfektioniert gewesen. Es gab ja tausende Sklaven in Rom und viele versuchten zu flüchten und tauchten unter. Entflohene Sklaven mussten mit empfindlichen, grausamen Strafen rechnen, wenn sie ergriffen wurden. Es war durchaus üblich für Diebstahl, einen Sklaven hinzurichten. Also, vielleicht so der Gedanke von Paulus, lieber Onesimus zurückschicken, als dass er sich noch länger der Gefahr einer Gefangennahme aussetzt. Paulus kannte ja den Eigentümer des Sklaven Onesimus, den Philemon. Und dieser Philemon war ihm bekannt als was? Ja, was war nicht sein Bruder im körperlichen Sinn, sondern, was meinst du?
Ein Christ, ja.
Er war ihm bekannt als Christ. Noch mehr?
Als Nachfolger.
Er hat diesen Philemon selber zu Jesus geführt. Also auch hier, stellt euch vor, Paulus führt den Philemon zum Glauben. Dieser Philemon hat viele Sklaven. Scheinbar hat er nicht gesagt, jetzt musst du alle Sklaven freilassen. Ihr versteht die Situation. Ich möchte bewusst die Fragezeichen, so in der Bibel sind die auch offen. Aber wir können ein bisschen die Brisanz feststellen. Und jetzt sagt der Paulus, scheinbar lieber schicke ich diesen Onesimus zurück zum Philemon, den ich gut kenne, und mache dem noch ein bisschen Druck, oder? Dass er sich richtig verhält dem Onesimus gegenüber. Ja, das sind lediglich Vermutungen. Es gibt keine eindeutige Antwort, aber wir sehen, im Reich Gottes gibt es die merkwürdigsten Geschichten. Ich würde gerne jetzt einfach innehalten, eine Stunde lang Geschichten hier hören. Es gibt die merkwürdigsten Geschichten. Ich habe eine ganz einfache, typisch schweizerische Geschichte, so ganz brav und normal. Aber selbst in meinem Leben kann man sehen, was die Beziehung zu Jesus für positive, gute Auswirkungen hat. Aber jetzt gibt es Leute, die haben verrückte Geschichten. Sehr spannend, das zu sehen, was die Beziehung zu Jesus für Auswirkungen hat. Hier ist die Geschichte eines Mannes, der aus der Sklaverei flüchtet. Er ist abgehauen aus der Sklaverei, musste damit rechnen, dass er erwischt wird, hat wahrscheinlich noch geklaut. Der findet in der Fremde, weit, weit weg von Kolossea, in einem eigentlich anderen Land. Damals war natürlich alles römisches Reich, aber der hat mitten in der heutigen Türkei gelebt und ist nach Rom, also heutiges Italien, geflüchtet. Das war eine Weltreise, wenn man das zu Fuß machen musste, oder könnt ihr euch vorstellen. Also, er ist in die Fremde gegangen und hat dort zum Glauben an Jesus gefunden. Verrückt. Das Wichtigste in seinem Leben ist ihm dort passiert. Und dann dazu, was geschieht? Er geht zurück in seine Heimat. Und wisst ihr wozu?
Zum Licht sehen, für andere Sklaven.
Ja, ich wäre dafür. Er ist nicht zurückgegangen, glaube ich nicht, um Sklave zu sein. Das war dabei. Aber wir lesen, wenn man den Kolosserbrief und eben den Philemonbrief liest, geht es darum, dass er zurückging, um zu erzählen, was er erlebt hat. Entschuldigung, egal ob Sklave oder Herr. Alle sollten das hören, was geschehen ist. Es war so unglaublich, es war so befreiend. Es war jenseits von all dem, was die gekannt haben. Darum ist das Christsein sich auch so durchgesetzt in dieser Zeit. Der folgende Gedanke macht vielleicht noch deutlicher, worum es ging. Und zwar Philemon Vers 16, ich habe das schon erwähnt. Du wirst einen geliebten Bruder an ihm haben. Im Kolosserbrief kommt es ja auch vor. Du wirst einen geliebten Bruder an ihm haben. Krass. Also vom Sklaven zum Bruder. Das muss man sich reinziehen. Es ist ja krass. Zum Sklaven, zum Bruder. Das Ende seines Briefes formuliert Paulus die vollkommen neuen Rahmenbedingungen, die jetzt herrschen, unter denen Onesimus zu seinem Herrn zurückkehrt, nämlich ein Bruder. Vielleicht muss man sagen, und Sklave. Sklave und Bruder. Aber da ist etwas fundamental Neues entstanden. Und man fragt sich natürlich eben, wie ist das möglich? Der Onesimus hat sein Leben Jesus anvertraut. Und Jesus hat ihn in seine Familie aufgenommen. Durch den Geist Gottes hat der Onesimus neues Leben bekommen. Ist er Kind des Vaters im Himmel geworden. Durch den Geist Gottes hat Gott selber, der Lebendige, der Vater, Wohnung genommen in Onesimus. Und deshalb ist er plötzlich eben Kind Gottes. Das bedeutet was? Wenn ich Kind Gottes bin? Super, bravo, alles Freiheit, Recht. Es bedeutet aber noch ganz anderes. Und es wird völlig unterschätzt. Ja, welchen Vers haben wir vorgelesen? Es bedeutet, dass ich Brüder und Schwestern habe. Ich bin nicht allein. Könnte jetzt mal noch anderes aufzählen, aber dieser Aspekt ist entscheidend für ein Leben, dass man nicht allein ist, sondern dass da andere sind, die auch Kinder Gottes geworden sind. Dass da andere sind, in denen der Geist Gottes auch wohnt. Dass da andere sind, in denen Gott selber auch wohnt. Das ist der Grund, warum in der Bibel es so intensiv bearbeitet wird, dass wir unseren Brüdern, christlichen Brüdern und Schwestern vergeben sollen, weshalb es auf keinen Fall gehen kann, dass wir die hassen, auch wenn der eine nicht die richtige Nase hat oder einem einmal auf die Füße getreten ist. Das darf nicht passieren, denn wie kann der Geist Gottes in mir sein, wenn ich den Pierre hasse? Geht doch gar nicht. Versteht ihr, was da geschehen ist bei Onesimus? Und damit ist jetzt auch Philemon als Besitzer konfrontiert. Ein geliebter Bruder, das kann dein Leben völlig verändern. Das ist das Krasseste, was es überhaupt gibt. Das Problem darin ist, du kannst dir die Brüder und Schwestern nicht aussuchen. Das heißt, viele Leute meinen es heute. Deshalb wechselt man ja die Gemeinden. Oder? Weil man denkt, man kann sich die Brüder und Schwestern aussuchen, aber es macht Jesus. Es ist seine Geschichte, Brüder und Schwestern herzustellen, zu produzieren. Es ist seine Spezialität. Also die Rahmenbedingungen haben sich auch noch in anderer Weise geändert. Da steht in Vers 11 von Onesimus, dass er von einem, der nicht zu gebrauchen gewesen ist, zu einem geworden ist, auf den man sich verlassen kann. Das ist typisch Christsein. Das ist ein ganz normaler Prozess von Unnützen zum Nützlichen. Das ist typisch für Gottes Geschichte mit Menschen, dass man plötzlich, wie soll ich das sagen, dass man plötzlich Wert hat, nicht im Sinn von Geld oder so, sondern im Sinne des Seins, dass man plötzlich wer ist, dass man plötzlich Bedeutung hat, dass man etwas hinkriegt, auch nützlich für Gott ist und nützlich für die Menschen und nützlich für die Umwelt. Das ist entscheidend. Also die Rahmenbedingungen hier haben sich total verändert. Nun, dazu gehört natürlich, um jetzt nicht abzuheben, oder? Christsein ist trotzdem nicht einfach. Es bleiben oft Fragen und große Herausforderungen. Es geht aber darum, das Richtige zu tun. Damals war das Ganze eine riesige Herausforderung. Auch hier versuchen wir mal zwischen den Zeilen zu lesen, was da geschehen ist. Der Onesimus. ihm drohte der Tod. Ihm drohte der Tod und trotzdem ging er zurück, um den anderen zu erzählen. Ach, ich habe schon Angst, wenn nur schon ein paar nicht einverstanden sind, dorthin zu gehen und dann noch von dem zu erzählen, was ich von Jesus gelernt habe. Aber ihm drohte der Tod, Sklaven waren der völligen Gewalt ihrer Besitzer unterworfen. Wie muss er sich gefühlt haben auf dem Weg zurück, die Monate dort? Er musste seine Angst überwinden und versuchen, darauf zu vertrauen, dass Jesus Kraft schenkt und auch Herzen bewegt. Oder? Dass der Philemon nicht so denkt, wie er vorher gedacht hat. Er musste den Mut haben, Fehler einzugestehen und auch um Entschuldigung zu bitten. Könnt ihr das nachvollziehen, was da geschehen ist in diesen Wochen der Reise? Also nichts Einfaches, gar nicht. Riesige Herausforderung. Hat der Philemon es geschafft, Onesimus zu vergeben? Und ihn wie einen Bruder in die Arme genommen? Wir wissen es nicht. Sicher aber ist, dass sein Ruf als Besitzer Schaden nehmen konnte. Der stand in einer Zwickmühle. Sein Ruf in der Gemeinde hätte Schaden nehmen können, aber sein Ruf als Sklavenbesitzer hätte Schaden nehmen können. Was denken die anderen in der Gemeinde? Was denken die anderen Sklavenbesitzer? Werden seine Sklaven noch gehorchen, wenn er diesem einen das durchgehen lässt, dass er abhaut und Geld mitnimmt? Ihr versteht? Keine einfache Geschichte. Keine Riesenherausforderung. Und das Verrückte ist, was macht Paulus? Er steht Forderungen, ja, und man muss sehr gut, man muss noch mehr zwischen den Zeilen lesen. Er sagt noch, genau, ich komme für die Unkosten auf. Er macht die Sache um Onesimus öffentlich. Sowohl der Philemonbrief ist nicht nur an Philemon gerichtet, sondern auch an die Gemeinde und auch an zwei Leute werden bewusst genannt. Auch der Hinweis im Kolosserbrief lässt natürlich alle Glocken läuten. Und wir können uns vorstellen, was dort abgelaufen ist in der Gemeinde. Wenn dieser Brief vorgelesen wurde, als der Philemon diesen Brief gelesen hat, können wir uns gut, also ich habe noch nie so eine Situation erlebt. Wir halten die Dinge immer schön unter dem Teppich, aber Paulus klar, öffentlich, Vollgas, gerade heraus, bringt das Thema. Der Druck war enorm hoch. Wir modernen Menschen hassen den Druck. Wir lieben die Freiheit, dass wir noch 3 Sekunden vorher machen können, was wir wollen. Aber das ist auch nicht biblisch. Wir sehen es hier in dieser Geschichte, dass wir uns den guten Dingen zu stellen haben und wenn sie noch so schwer sind, das Rechte zu tun. Der Druck von Philemon war enorm, auf Philemon war enorm hoch. Er hätte das Gesicht verlieren können. Nun, auch in der Gemeinde wird es noch andere Sklaven und deren Besitzer gehabt haben. Was ist wohl losgegangen? Riesendebatte, Gekuschel hintenherum, Gerede. Wäre schön, wenn eine öffentliche Diskussion stattgefunden hätte, weiß man nicht. Aber wir können uns das vorstellen, die Menschen damals waren nicht viel anders als wir heute. Das war eine Riesenherausforderung für die Verantwortlichen. Was haben die wohl gedacht? Könnt ihr selber weiterdenken, was da losgegangen ist, auch von den Verantwortlichen? Was für Auswirkungen hatte die öffentliche Einmischung von Paulus? Sein Brief war ja eine Art Empfehlungsschreiben, ein Bittbrief. Es wäre vielleicht wie, wenn einer jetzt käme als Drögler, der die Hälfte unserer Gemeinde mit AIDS angesteckt hat und dann schreibt da irgendein Guru, wir sollen ihn vergeben und aufnehmen in unserer Mitte, oder? Das ist undenkbar, das Ganze. Riesenherausforderung. Und ich denke, es braucht Charakter als Christ. Ich habe dazu ja schon einmal eine Predigt gehalten. Es braucht Charakter. Das Leben für alle Beteiligten als Christen ist nicht einfach, sondern sind riesige Herausforderungen. Christsein muss diese Auswirkung haben, Schwieriges auszuhalten und angehen zu können. Das ist wie vorgegeben. Darüber muss man gar nicht diskutieren. Es gibt wenige Menschen, wenige Christen, mit denen wir an dieser Stelle sehr barmherzig umgehen müssen, sollen, weil sie eine Lebenssituation haben, wo das gar nicht möglich ist. Aber der normale Standard vom Christsein ist, dass der Geist Gottes in unserem Leben die Kraft und den Mut hervorbringt, Hindernisse und Probleme auszuhalten und anzugehen. Warum steht dieser Text jetzt in der Bibel? Ja? In Philemon, ja. Genau, hat ihn geprüft, ja. Jawohl. Ja, es war markant. Genau, die Art, wie man mit Problemen, wie man auch mit der Frage der Sklaverei umgehen kann, damals, das hatte sicher Signalwirkung. Genau. Ich möchte einen anderen Aspekt beleuchten. Das ist sehr gut. Ich möchte aber einen anderen Aspekt beleuchten, nämlich den, wie dürftig doch unser Verständnis der Bibel oft ist. Ihr habt jetzt gesehen, dass es in der Bibel um Menschen geht, um Beziehungen, um Lebensverhältnisse. Ihr habt gesehen, dass hier Menschen mit Schwierigkeiten sind, dass Lebensverhältnisse sind, die äußerst heikel gewesen sind. Und das dürfen wir beim Lesen der Bibel nie vergessen. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass die Bibel so nur ein Kochbuch ist oder eine Schrift eines theologischen Superdenkers, dem Paulus, der über allen Dingen gestanden ist. Da verstehen wir eigentlich gar nicht die eigentlichen Verhältnisse. Hier wird uns die Nähe zu Paulus und den Menschen damals vermittelt. Das waren allein nur der Gedanke, oder wir sehen Paulus als diesen Missionar, der unterwegs war. Aber allein im Kolosserbrief ist von über 30 Menschen die Rede, die mit ihm unterwegs waren, die mit ihm auch im Gefängnis waren, die gelitten haben, die Fragen gestellt haben, die geholfen haben. In einem Monat werde ich einen anderen Mann mit euch anschauen, der auch in diesem Zusammenhang steht und von dem eigentlich gar nie geredet wird. Aber wir sehen da, es gibt ein Bild über die Bibel und was da damals gegangen ist. Und das soll uns helfen, die Bibel so zu lesen, wie die Menschen damals es gehört hatten oder haben könnten, dann wird sie spannend, lebendig. Dann ist sie nicht nur einfach irgend so ein Gesetz, das man halten muss, sondern es spricht dann auch in unser Leben. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir für die Geschichte von Onesimus, die uns überliefert ist, von der wir lernen können. Und wir müssen einfach staunen, dass da ein Sklave zu einem Bruder geworden ist. Das kannst nur du. Diesen Raum zu schaffen, das Neue. Und wir sehen uns alle danach, dass du auch in unserer Zeit so wirkst. Es gibt so viele Sklaven heute. Wir sehen es oft nicht. Sklaven der Arbeit, des Geldes, Sklaven vom Handy und weiß ich was. Wir sind an vielen Stellen so gefangen. Und dass du Freiheit bringen kannst. Wir sehnen uns danach für uns selber, aber auch für andere Menschen, die dich nicht kennen. Dass du diesen Raum öffnest. Gebrauche vielleicht auch gerade diese verrückten Verhältnisse, damit wir Geschichten von dir erzählen können. Wie bei diesem Onesimus, vom Sklaven zum Bruder. Wir preisen dich, Jesus. Amen.